Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Im jüngsten Buch des Wiener Schriftstellers Arno Geiger, da spielt sein Fahrrad eine sehr wichtige Rolle. Und in dieser Sendung wird er erzählen, warum er so hängt an seinem alten, nicht mehr so schnellen Rad.
Warum ich mir nicht endlich ein neues kaufe? Aus Verbundenheit, aus Dankbarkeit. Weil ein wichtiges Stück meines Lebens in dieses Fahrrad einkodiert ist.
Arno Geiger, er wird hier in der Lesart auch darüber sprechen, was das Radfahren für ihn mit Freiheit zu tun hat. Wir reden jetzt hier über eine Wiederentdeckung, über das Buch Die Küche der Armen der französischen Autorin Huguette Cuffignal. Das Buch ist im März Verlag neu erschienen und jetzt ist Barbara Kalender bei uns, eine der Verlegerinnen des März Verlags. Guten Tag, Frau Kalender.
Guten Tag, Frank Mayer. Ich freue mich, dass bei Ihnen sein zu können.
Dieses Buch ist 1978 zum ersten Mal erschienen, auch im März Verlag. Vielleicht schauen wir erstmal darauf zurück. Wie wurde das Buch denn damals aufgenommen?
Es war kein großer Erfolg, es gab nur eine Auflage und das wundert mich, weil es wirklich ein lesenswertes Buch ist. Das sage ich nicht, weil wir das gemacht haben, sondern weil es eben so vielfältig ist. Aber ich kann es mir nur erklären, dass man 1960 eben noch jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Tisch hatte, ne?
Und das spielt auch eine Rolle, das Essen eben in diesem Buch. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie finden es ein lesenswertes Buch. Natürlich, sonst hätten Sie es nicht gemacht. Aber warum haben Sie jetzt gedacht, das Buch sollte wieder auf dem Markt sein?
Cuffignal kümmert sich ja um die Armen. Also sie ist wirklich Weltreisende. Und was ungewöhnlich ist und was ich so auch noch nie gelesen habe, sie geht eben zu den Armen und besucht die und beschreibt die auch im ersten Teil in diesem Essay-Reisebericht. Und sie guckt eben in die Kochtöpfe und sie war ja eben Kochbuchschreiberin und es geht ihr um Rezepte darin. Und sie, das ist einfach so spannend und sie appelliert, ja, dass wir schon in den 60er Jahren mit unseren Ressourcen haushalten sollen und eben weniger Fleisch essen. Und all das fand ich so spannend, als ich es jetzt wieder gelesen habe, dass ich dachte, das sind die gleichen Debatten, die wir jetzt führen. Und sie führte sie einfach zu früh.
Gucken wir mal ganz kurz auf die Autorin Huguette Cuffignal. In dem Buch gibt es wenig Informationen über sie, überhaupt ist wenig über sie in Erfahrung zu bringen. Ich habe gerade noch mal alle möglichen Wikipedias durchgeforstet, auch das Französische, keine Huguette Cuffignal. Warum weiß man so wenig über sie? Haben Sie da eine Idee?
Also als wir das jetzt wieder auflegen wollten, habe ich genau das Gleiche natürlich gemacht ja. Und habe nichts gefunden, noch nicht mal ein Foto, keine Vita. Ich habe alle ihre Kochbücher nochmal besorgt, weil ich dachte, in einem muss doch eine Vita drin sein. Nichts. Bei uns in der Erstausgabe ist auch keine. Und dann habe ich Richard Stoiber, der sagte, wie, das kann nicht sein. Ich recherchiere auch nochmal.
Richard Stoiber ist wer?
Der Verleger vom März Verlag. Und also wir sind jetzt schon drei im Bunde. Es gibt nichts, deswegen haben wir auch keine Vita veröffentlicht. Wir wissen nur, sie hat viele Kochbücher verlegt bei Robert Morel, Editeur in Paris. Die sind alle da, aber keine, und auch in ihnen gibt es keine Vita.
Man kann jetzt nur rückschließen aus dem Buch. Am Anfang, Sie haben es schon gesagt, steht ein Essay von ihr über ihre Reisen, ihre Besuche in vielen Küchen der Armen, worum es ja eben auch geht in ihrem Buch. Und aus diesem Essay kann man auch entnehmen, wie unglaublich viel diese Frau unterwegs gewesen sein muss. Ja, das ist so ein erfahrungssatter, dichter Text, dieser Essay. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen damit hineinnehmen in diesen Essay. Wovon erzählt der zum Beispiel?
Naja, es gibt sehr viele Kapitel. Zunächst möchte ich das Vorwort auch von Christiane Meister hervorheben, die wissenschaftliche Autorin ist. Und sie hat dann das Buch gelesen und in die heutige Zeit interpretiert. Das gefällt mir sehr gut. Dann als nächstes kommt der Reisebericht, so ein Essayartiges über die Armen in allen Teilen der Welt. Sie war ja, das habe ich jetzt nochmal mir klar gemacht vor der Sendung, sie war wirklich in der ganzen Welt unterwegs, außer in Australien. Aber sonst war sie überall. Also das ist das erste Kapitel. Im zweiten geht es um die Nahrungsmittel der Armen. Da kommen, das ist so, da werden die vorgestellt und ihr geht es auch immer um die Nährwerte, ja, also dass man etwas isst, was auch satt macht, weil darum geht es bei den Armen, ne? Mhm, die zum Teil, das berichtet sie ja auch, aus Not dann Erde nehmen und die so zubereiten, damit wenigstens etwas im Bauch ist.
Erde.
Ja, unter anderem. Mhm. Ja. Achso, und dann der hätte ich fast den für mich auch attraktivsten Teil vergessen. Das sind 300 Rezepte, die sie so aufgeteilt hat in Getreide oder Suppen, Fleischgerichte kommen auch vor, denn auch die Armen essen ab und zu Fleisch, wenn auch nur zu Festtagen. Ne? Mhm. Und dann gibt es Fleisch und Fisch natürlich und Käse und dann kommen Getränke und Desserts, all das.
Und das Buch hat unter anderem auch was von so einer biologischen Weltreise, weil es um verschiedenste essbare Pflanzen geht, eine Vielfalt, von der wir im normalen Leben wenig vor Augen haben, nicht wahr?
Wenn ich das einmal zitieren darf, also in dem Kapitel Pflanzen schreibt sie, ist jetzt ein Zitat von ihr, weltweit sind etwa 250 Pflanzenarten bekannt, davon sind rund 30.000 überhaupt nur essbar. Gegessen werden von Menschen lediglich, was schätzen Sie?
Oh, ein kleiner Teil davon.
150.
So wenig. Das ist ja
erstaunlich. Also wir können noch viel entdecken.
Ganz offensichtlich, das lernen wir auch aus diesem Buch. Und manches, Sie haben das schon angerissen, das wird auch in dem Vorwort klar des Buches schon. Manches, wovon Huguette Coffignard erzählt, wenn sie von traditionellen Rezepten erzählt, ist heute wieder ausgesprochen modern, weil es da eigentlich um Nachhaltigkeit geht und um regionales, um saisonales Essen geht, wenn man das jetzt in heutige Begriffe übersetzt. Können Sie uns dafür Beispiele nennen?
Also nochmal ein Zitat, weil ich das nicht besser sagen könnte. Also sie argumentiert in ihrem Buch, esst mehr Pflanzen. Und das ist jetzt ein Zitat von ihr. Milch bringt nur 15% der verbrauchten Energie wieder ein und Rindfleisch eben nur 4%. Während wenn man Pflanzen isst oder sie Tofu oder, also es gibt ja viele Möglichkeiten, Insekten, dann hat man eben sehr viel mehr Nährwert. Und über die Insekten sagt sie, außerdem hat man auch noch Schädlinge vernichtet.
Ah ja, tatsächlich. Dann lassen Sie uns doch gleich mal in die Rezepte reinschauen bei den Insekten. Welche Insektenrezepte gibt es denn zum Beispiel?
All das, was es, also Grillen, diese Maden, Ameisen, das alles wird gegessen von vielen Völkern. Nicht unbedingt als erste Wahl, aber in Notzeiten greift man immer darauf zurück.
Interessant fand ich auch ein Suppenrezept von einer Suppe, die sich von Deutschland aus in die Welt verbreitet hat. Also da wird auch mal in die europäische Küche geguckt, was sonst, glaube ich, nicht so im Vordergrund steht. Das ist die Malvensuppe.
Ja.
Wie ist die denn von Deutschland aus in die Welt geraten?
Das habe ich auch nur durch das Kochbuch erfahren. Ich kannte auch keine Malvensuppe. Ne? Also die haben deutsche Siedler nach Südamerika gebracht. Und ich weiß das nur, das ist ja auch bei den Rezepten das Interessante, dass es immer so eine Spitze gibt, wo sie ein bisschen was über diese Rezepte erklärt. Die Malvensuppe wird übrigens ganz leicht gemacht. Es sind getrocknete Blüten, die so gesammelt werden, getrocknet werden. Dann macht man eine Mehlschwitze, dann kommen die Blüten rein, natürlich Zwiebeln. Was kommt noch? Zimt, Zucker, Salz, Pfeffer und Sahne. Und schon ist es fertig. Und was mich erstaunt hat, ist, dass diese Suppe auch in den arabischen Ländern gegessen wird. Dann heißt sie nur anders.
Nicht mehr mal Suppe, verständlich.
Die Rezepte sind alle sehr leicht nachzukochen. Ich habe es getan.
Aha. Und hat sich dabei eins herausgestellt, dass Sie jetzt regelmäßig nachkochen, das zu Ihrem Lieblingsrezept aus dem Buch Die Küche der Armen geworden ist?
Ja, die Brotrezepte. Damit beginnt ja auch das Kapitel. Mhm. Ich habe mich nie an Brot herangetraut. Ich dachte immer, oh wow, das ist zu kompliziert. Aber das kann man sehr leicht machen. Es ist wirklich oft nur Mehl, Also, aber dann ist natürlich eine bestimmte Getreidesorte, ja, weil von Land zu Land variiert das ja. Und Mehl, Wasser, Salz. Vielleicht
so einfach.
Mal ein Ei.
Ja, ja. Das ist ja überhaupt typisch für ganz viele Rezepte, dass die einfach sind, weil nicht so viel natürlich zur Verfügung stand und keine Zeit auch war für ganz komplizierte Kochvorgänge. Sie haben jetzt ganz viel recherchiert für dieses Buch. Es ist ja klar, das ist ein Buch aus dem Jahr 1978, das auch zurückgreift. Sie haben vorhin auch schon die 60er Jahre erwähnt. Es hat sich einerseits viel verändert auf unserer Welt und andererseits hat sich unser Umgang mit Sprache verändert. Was haben Sie jetzt an dem Buch verändert?
Ich habe es aktualisiert. Ich habe also zum Beispiel schreibt sie, die mittlere Lebenserwartung beträgt 40 Jahre, zu welchem Himmel sie auch beten. Also damit meint sie die Armen. Mhm. Sie beträgt 34 Jahre in China, 24 Jahre in Indien und in Indien sterben 25% der Kinder im ersten Lebensjahr und 40%, bevor sie 5 geworden sind. Das bezieht sich eben auf Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und sowas habe ich aktualisiert. Wenn Sie die heutigen Zahlen wissen wollen, die sehen auch nicht besser aus, die Kinder... Sterblichkeitsrate in Indien im Jahr 2022 beträgt immer noch 31,19%.
An dieser Stelle eine kurze Anmerkung der Redaktion. Hier ist eine Kommastelle verrutscht. Die Statistiken der Vereinten Nationen arbeiten nicht mit Prozent, sondern mit Promille. Umgerechnet in Prozent liegt die Kindersterblichkeit in Indien in den ersten 5 Lebensjahren bei etwa 3,1%. Und die Sterblichkeit innerhalb des ersten Lebensjahres laut UN bei etwa 2,6%. Auch geben die Vereinten Nationen für die Lebenserwartung in den 1960er Jahren rückblickend deutlich höhere Werte an als damals von Huguette Cuvignal notiert.
Alles sehr traurig. Und darum ging es ja auch. Sie wollte ja auch also klar machen, wie die Armen leben und wie schlecht es aussieht und dass man es eigentlich ändern könnte.
Huguette Cuvignal hat das getan in ihrem Buch Die Küche der Armen. Das wurde von Monika Junker-John und Helmut Junker übersetzt. Die neue Ausgabe hat ein Vorwort von Christiane Meister-Mathieu. Im März Verlag ist die Neuausgabe erschienen mit 368 Seiten. 26 € ist der Preis. Bei uns war Barbara Kalender, eine der Verlegerinnen des März Verlags. Haben Sie vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Annika Braun und ich habe in der letzten Zeit das Buch Das Gestüt in Pommern, Gut Rosenthal, gelesen und es wurde von Frieda Radloff geschrieben. In dem Buch geht es um eine junge Frau mit adligem Geschlecht. Sie lebt auf einem Gestüt, reitet sehr gerne und wird verheiratet, ist damit aber sehr unglücklich und lernt dann jemanden kennen, der auf dem Hof arbeitet, in den sie sich unsterblich verliebt. Und sie müssen dann beide das Land verlassen. Das Buch war super spannend und daraufhin habe ich dann auch die 2 weiteren Bände gelesen und das eine mir als Hörbuch angehört. Es war mega spannend und bis zur letzten Sekunde wusste man nicht, wie es weitergeht.
In Dietzenbach hat Annika Braun Bücher von Frieda Radloff gelesen und vor allem hat sie gesprochen über Gut Rosenthal, das Gestüt in Pommern. Da kommt demnächst eine Taschenbuchausgabe im Verlag Bastei-Lübbe heraus. Am 25. August erscheint die 336 Seiten stark, der Preis dann 12 €.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir möchten Ihnen jetzt ein Buch von Mackenzie Woke vorstellen. Sie kommt aus Australien, sie ist Schriftstellerin und Professorin für Medien- und Kulturwissenschaften an der New School in New York City. Reverse Cowgirl heißt ihr Buch, das ist jetzt in deutscher Übersetzung erschienen und Isabella Kaldert hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, Frau Kaldert.
Hallo.
Es gibt einen Song, der Reverse Cowgirl heißt. Es gibt auch eine Folge der Sitcom South Park unter diesem Titel Reverse Cowgirl. Und das ist aber auch eine Stellung beim Sex, Reverse Cowgirl. Das ist wahrscheinlich jetzt die bekannteste Bedeutung. Geht es denn um die in diesem Buch?
Ja, also es geht eigentlich bei der Aufzählung nur um die Sexstellung. Das Wichtige zu wissen ist, dass die Autorin trans ist und dass sie Sex in Kombination mit Gender verbindet quasi. Und in dem Nachwort, das Mackenzie Woke für die deutsche Ausgabe verfasst hat, erklärt sie, dass sie sehr viele Bücher von trans Menschen, vor allem trans Frauen gelesen hat und sie selten darin wiederfand und deswegen dieses eigene Memoir verfasst hat. Und da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen, denn da kommen wir zum Sex zurück. Sie empfindet Geschlechtseuphorie, wie sie es bezeichnet, beim Sex, weil sie selbst Sex relativ heteronormativ konnotiert, also mit dem dominanten männlichen und dem passiven weiblichen Part und quasi sich in diesem weiblichen Part gesehen hat. Und da kommen dann quasi Sex und Gender bei ihr zusammen.
Und Sie haben schon gesagt, das ist ein Memoir, also ein Buch über ihre eigene Lebenserfahrung. Sie vollzieht ihren Lebensweg nach in diesem Buch?
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein Memoir, auch wenn sie an einer Stelle das quasi so ausdrückt, dass sie sagt, es ist mehr Meme als Memoir. Es ist natürlich nicht immer 100% faktentreu, aber das ist Autofiktion ja nie. Sie bezeichnet es quasi als autofiktionaler Bericht von einer Person, die ganze Zeit trans war und es noch nicht wusste. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, weil ich ja eben schon gesagt habe, dass sie sich in vielen Trans-Memoirs nicht wiedergefunden hat. Weil bei ihr ist nämlich diese Erkenntnis, trans zu sein, die kam relativ spät erst in ihrem Leben. Und sie hat es nicht quasi von Kindheit sozusagen insgeheim gefühlt oder gewusst, sondern halt die meiste Zeit als schwuler Femmann, also als Mann, der relativ feminin auftritt, gelebt, manchmal auch als Crossdresser, also in explizit weiblich gelesener Kleidung, aber eben ohne zu begreifen, dass sie eigentlich trans ist.
Und wie weit schaut sie da jetzt zurück in diesem Buch? Geht es um ihr ganzes Leben? Geht es auch um familiäre Herkünfte und Prägungen? Oder schaut sie vor allem auf ihre sexuelle Identität und die Ausprägung?
Es geht eigentlich schon um ihr komplettes Leben. Ich sag mal, bis in die 90er. Laut dem Klappentext ist sie später auch in New York City. Da lebt ja, wie Sie gerade gesagt haben, die Autorin heute auch. Das spielt aber eine relativ geringe Rolle. Die ist so um die Jahrtausendwende nach New York gezogen. Im Text geht es eigentlich die meiste Zeit um Australien. Erst sind wir in der Stadt Newcastle und später dann in Sydney und halt hauptsächlich um die 70er und 80er Jahre. Was auch noch sehr spannend ist, also neben Gender und Sex geht es bei ihr sehr viel um Leerstellen. Als erstmal, muss ich so ausdrücken, ganz im sexuellen Sinne. Wie gesagt, es geht sehr viel um Sex und Work bezeichnet sich selbst auch teilweise sozusagen als Loch. Aber es geht halt vor allem auch um andere Leerstellen, eben da sind wir beim Familiären. Das Buch beginnt nämlich mit dem Tod der Mutter, als Work 6 Jahre alt ist. Es geht auch um den Verlust der Sprache eines engen Freundes, der Aborigine ist. Und seine Großmutter war die letzte Person, mit der er in seiner Sprache noch sprechen konnte, die nicht das Englische ist. Und da wir uns auch in der queeren Szene der 80er bewegen, geht es natürlich auch um AIDS. Also AIDS wird nur sehr wenig explizit thematisiert, aber der Tod schwingt sozusagen im Hintergrund immer so ein bisschen mit, vor allem wenn wir als LeserInnen uns klar machen, wann eben Reverse Cowgirl spielt. Und die letzte Leerstelle, um die es geht, ist quasi das Ich selbst. Also das Wort Nicht-Existenz fällt öfter. Und es ist also ein Ich, das versucht, sich selbst zu finden.
Sie haben schon gesagt, dass zur Selbstverständigung von Mackenzie Wook in diesem Buch auch gehört, sich mit anderen Büchern auseinanderzusetzen, mit anderen queeren Lebensgeschichten. Was schaut sie sich denn da zum Beispiel an und wovon erzählt sie?
Ja, genau. Also man kann Reverse Cowgirl, wenn man möchte, sozusagen als Philosophie meets Pornografie bezeichnen. Und genau, über den pornografischen Teil haben wir ja schon gesprochen. Und der philosophische oder auch poetologische Teil bezieht sich weniger auf ihre Sprache. Die ist jetzt nicht sonderlich literarisch, aber die Intertextualität, die spielt eine sehr große Rolle. Also Mackenzie Wook zitiert sehr viele andere Werke, meistens von queeren Autorinnen, also darunter Oscar Wilde, Maggie Nelson, Tori Peters, Kathy Akers. Und die kommen in diesen vielen kurzen Kapiteln auch ganz oft zu Wort mit ihren Romanen, mit ihren theoretischen Texten. Und was auch noch ganz spannend ist, es wird teilweise auch der Entstehungsprozess von Reverse Cowgirl mitreflektiert, weil zum Beispiel Mackenzie Wook dann Feedback bekommt von Chris Cross, die sehr selbstbekannte Autorin und eben auch Lektorin des Originalbuchs gewesen.
Jetzt haben Sie das Buch auf den schönen Begriff gebracht, Philosophie meets Pornografie. Ja. Geht das denn gut in diesem Buch? Das ist ja auch ein bisschen eine gewagte Mischung, ne?
Es ist sehr gewagt. Ich finde, es geht gut zusammen. Vor allem dank dieses Nachworts, das ich gerade schon erwähnt habe, versteht man sehr gut die Intention der Autorin. Allerdings muss ich sagen, mir persönlich waren es dann doch etwas zu viele und zu explizite Sexszenen, vor allem im Mittelteil. Weil mich hätte jetzt mehr noch interessiert, noch mehr von der queeren Szene von Australien der damaligen Zeit zu erfahren. Und die Sexszenen werden mit der Zeit etwas arg redundant und repetitiv. Und wer in dieser Hinsicht etwas zart beseitet ist, dem würde ich jetzt nicht unbedingt zu dieser Lektüre empfehlen. Aber generell, wer sich sonst für das Thema interessiert und eben ein Buch lesen will, das in der Tat sich abhebt von anderen Transmemoirs, dem kann ich Reverse Cowgirl empfehlen.
Das Buch von Mackenzie Woke. Aus dem Englischen wurde das übersetzt von Johanna Davids. Im August Verlag ist Reverse Cowgirl erschienen mit 240 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Rezensentin Isabella Kaldart. Gestern hat der Berliner Autor Tian Ziller hier in der Lesart berichtet, wie er beim Rennradfahren über seine Bücher nachdenkt. In unserer Serie hier über Radfahren und Literatur. Und jetzt hören Sie den Wiener Schriftsteller Arno Geiger. In seinem jüngsten Buch Das glückliche Geheimnis hat er davon erzählt, wie oft er am frühen Morgen mit dem Fahrrad durch Wien gefahren ist. Und hier spricht er über sein Verhältnis zu seinem Rad.
Arno Geiger, Nachdenken über mein Fahrrad. Mein Fahrrad ist 18 Jahre alt. Ein österreichisches Produkt, schwarz-grau mit kleinen Bullhorns. Es hat einen Gepäckträger, ich glaube 21 Gänge. Es ist ein sehr schönes Fahrrad, finde ich. Ein schönes, in die Jahre gekommenes Gerät. So ein Gerät bietet meistens nicht viel Stoff zum Nachdenken. Wir benutzen es, solange es funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, reparieren wir es oder werfen es weg. Dabei ist offenkundig, dass wir Beziehungen zu Geräten eingehen. Wir halten sie manchmal länger in Gebrauch als rational begründbar. Und das gilt ganz besonders für mein Fahrrad, das während der vergangenen 18 Jahre enormen Belastungen ausgesetzt war. Ich pflege es, ich repariere es selbst und ich weiß, dass es nicht mehr ganz so gut läuft wie am Anfang. Warum ich mir nicht endlich ein neues kaufe? Aus Verbundenheit, aus Dankbarkeit, weil ein wichtiges Stück meines Lebens in dieses Fahrrad einkodiert ist. Ein Auto könnte für mich nicht diese Bedeutung haben. Beim Fahrradfahren gibt es bei mir eine ganz andere Kontinuität. Ich fahre Fahrrad, seit ich 4 Jahre alt bin. Seit dem Kindergartenalter gibt mir das Fahrrad ein Gefühl von Freiheit. Manchmal in der Kindheit habe ich eine Spielkarte an der Gabel des Hinterrades befestigt mit einer Wäscheklammer. Und die über die Speichen laufende Karte hat ein schnatterndes Geräusch erzeugt. So war ich hörbar. Und bis heute ist für mich Heimat, geografische Heimat, vor allem das, was von Wolfurt aus mit dem Fahrrad gut erreichbar war.
Arno Geiger, sein jüngstes Fahrradbuch, Das glückliche Geheimnis, das ist im Hansa Verlag erschienen. Seit heute gibt es die neue Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur mit 10 neuen Kriminalromanen, die unsere 17 Kritikerinnen und Kritiker besonders gut finden. Und eine unserer Krimi-Expertinnen ist Sonja Hartl, die ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Die Krimi-Bestenliste hat jetzt im August eine neue Nummer 1, den Roman Funkloch von Gary Disher. Was ist das denn für ein Buch?
Das ist ein richtig guter Polizeiroman. Das ist der 7. Teil aus Gary Dishers Reihe um Inspektor Hal Challis. Die spielen immer auf der Mornington-Halbinsel, die liegt südöstlich von Melbourne. Und in diesem Teil macht sich nun so langsam das organisierte Verbrechen auf dieser Insel breit. Und am Anfang gibt es 2 Auftragskiller, die jemanden aus dem Weg räumen und dann noch einen Zeugen beseitigen müssen. Und so wird Hal Challis auf dieses Treiben aufmerksam. Er hat aber auch schon vorher gemerkt, dass der Drogenhandel zunimmt und deswegen auch die Gewalt steigt. Es gibt auch einfach mehr Drogensüchtige. Und das kommt so obendrauf auf diese Insel, die ein ganz interessanter Landstrich in Australien ist. Denn da haben die reichsten Familien Australiens ihre Strandhäuser. Und gleichzeitig gibt es aber auch heruntergekommene Siedlungen, in denen halt die armen Familien leben. Und die Bevölkerung nimmt zu, soziale Einrichtungen sind überlastet. Da gibt es viele soziale Spannungen, die man auch schon kennt aus den vorherigen Teilen. Und Disher hat mehrere Handlungsstränge, mehrere Kriminalfälle, wie sich das gehört für einen Polizeiroman. Und was mir aber besonders gut gefällt, das sind diese alltäglichen Figuren, die er hat. Denn er hat da keine Super-Ermittlerinnen und Ermittlerinnen, sondern einfach Polizisten, die ihren Job machen und irgendwie ein glückliches Leben führen wollen.
Ich habe den Namen Gary Disher schon öfter gesehen auf unserer Krimi-Bestenliste, meine ich. Schreibt er denn regelmäßig eben richtig gute Polizeiromane?
Ja, das macht er in der Tat. Es kommt jedes Jahr ein neuer Roman von ihm. Man kann sich schon fast darauf verlassen. Es ist Juli, bei Unionsverlag erscheint ein neuer Disher. Eine zweite Reihe von ihm erscheint noch beim Pulpmaster Verlag. Die kommen ein bisschen unregelmäßiger. Aber er hat 3 Krimireihen, die alle auch stilistisch unterschiedlich sind. Was sie aber verbindet und was sie auch mit seinen Einzeltiteln verbindet, ist, dass er ein ungeheuer souveräner Erzähler ist. Also er hat so ein Gespür für Details und für Atmosphären und Figuren. Und deswegen weiß man schon so ein bisschen, was man bekommt. Er ist jetzt keiner, der das Genre revolutioniert. Aber man weiß, man bekommt was Gutes und manchmal halt was richtig Gutes. Mhm, und das verbindet ihn auch ein bisschen mit Denise Miner, die auch neu auf der Liste ist. Eine schottische Krimi-Autorin, auch regelmäßig auf der Bestenliste. Jetzt neu auf Platz 9 mit Fester Glaube. Die liefert auch immer gute Kriminalliteratur. Das ist der zweite Teil aus einer Reihe um 2 True-Crime-Podcaster. Hier ist es bei mir allerdings so, dass ich von dem ersten Teil so restlos begeistert war und das konnte der zweite Teil für mich nicht so ganz einlösen, ist aber trotzdem ein gutes Buch.
Das waren jetzt 2, die regelmäßig aufkreuzen auf der Krimi-Bestenliste. Gab es denn jetzt im August auch oder gibt es echte Entdeckungen?
Im August nicht unbedingt. Es ist noch eine Entdeckung für mich aus dem Monat Juli. Das ist Anjali Deshpande mit Mord. Die ist jetzt im Juli von Platz 10, im August von Platz 10 auf Platz 6 gestiegen. Und das ist ein Kriminalroman aus Indien, der auch aus dem Hindi übersetzt wurde, was schon ein bisschen was Besonderes ist, denn meist wird aus Indien aus dem Englischen übersetzt. Und es geht um einen Mordfall, wie der Titel unschwer erkennen lässt. Aber dieser Mordfall ist nur der Rahmen, um von der Gesellschaft in Indien zu erzählen. Und ihre Hauptfigur ist ein Polizist, der der untersten Kaste Indiens angehört. Und sie bleibt immer ganz nah bei seiner Perspektive. Seine Frau spielt auch noch eine Rolle und sie ist so nah an ihren Figuren. Und man erfährt viel über Indien, über die Machtverhältnisse, die Korruption, den Sexismus. Und es heißt ja immer, gute Kriminalliteratur erzählt von denen andere Literatur nicht so oft erzählt. Und das löst dieser Roman total toll ein.
Ist das jetzt dieser Roman aus Indien Ihr Lieblingstitel auf der Liste oder ist das noch ein anderer?
Das ist tatsächlich noch ein anderer. Das ist Jacob Ross mit Shadow Man, auch der zweite Teil einer Reihe. Und er stand voriges Jahr auf der Liste mit seinem ersten Teil, Die Knochenleser. Und da war ich auch sehr begeistert. Sein Handlungsort ist die fiktive Karibikinsel Kamoa. Die ist nach Grenada so ein bisschen nachgebildet. Und er hat großartige Figuren. Sein Ermittler ist Michael Dixon, mittlerweile Forensiker. Und dann gibt es seine Ermittlungspartnerin. Das ist die hinreißende Miss Stanislaus. Wirklich eine einzigartige Figur. Und der wird nun vorgeworfen, einen Mann getötet zu haben. Der Vorwurf stimmt auch. Und sie wollen beweisen, dass es Notwehr war, obwohl wir eigentlich alle wissen, es war es nicht wirklich. Und man ist in dieser Gesellschaft sehr nah dran. Es geht auch wieder um Drogenhandel, denn in der Karibik wie in Australien ist es auch für arme Menschen eine gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen, schnelles Geld zu verdienen. Und es geht aber sehr um die Gesellschaft in Kamoa, um altes Wissen, um diese wunderschöne Natur, die auf so eine grausame Realität trifft. Und was er besonders toll macht, und das finde ich für einen Autor insbesondere bemerkenswert, muss ich sagen, er zeigt, wie tief sich Frauenverachtung in diese Gesellschaft eingegraben hat und auf wie vielen Schichten sich das zeigt. Und ich kenne wirklich wenige Autoren, die das so toll machen wie er.
Jetzt haben Sie bei mehreren dieser Bücher gesagt, das sind Bücher aus Reihen, also wo die Ermittler immer wieder auftauchen in neuen Büchern. Warum sind die eigentlich so erfolgreich, diese
Reihenbücher? Naja, es gibt viele Krimireihen. Das ist halt auch schön. Es bietet so ein Wiedererkennen. Also es geht mir ja auch so als Leserin, dass ich mich dann bei Jacob Ross einfach auch auf so ein Wiedersehen gefreut habe mit Miss Stanislaus. Und man kann da aber auch so ein bisschen die Entwicklung von Autoren sehen. Also bei Gary Disher ist der erste Teil der Reihe 1999 erschienen. Jetzt kommt der 7. so viele Jahre später. Und man kann auch so ein bisschen nachvollziehen, wie er sich als Autor entwickelt hat. Und deswegen kann ich verstehen, dass es für Verlage interessant ist, weil Reihen schon auf eine Leserschaft treffen, die ja die Figuren kennt, die den Ort kennt und mehr darüber erfahren wollen. Aber auch für mich als Kritikerin ist es einfach spannend, um Weiterentwicklung und Veränderung von Autorinnen und Autoren zu erkennen.
Und dieses Beispiel aus Indien, von dem Sie erzählt haben, das fand ich ja auch besonders interessant. Ist das jetzt ein ganz seltenes Ereignis, selten ist es ja ganz bestimmt. Oder ist das schon auch ein Anzeichen, dass die Krimiliteratur doch langsam globaler wird?
Ja, es wird sie schon seit einigen Jahren. Das merkt man auch, dass jetzt, es gibt immer mehr australische Autoren, aber die werden natürlich auch aus dem Englischen übersetzt. Und Mord ist auch der zweite Titel in diesem Jahr, der aus Indien auf der Liste gelandet ist. Es gab noch Zeit der Schuld von Dipti Kapoor. Und man sieht es auch an dieser Liste. Wir haben aus dem Vormonat noch einen Titel aus Italien und aus Frankreich. Und Kriminalliteratur in Deutschland ist ja weiterhin sehr englischsprachig dominiert und auch sehr US-amerikanisch. Und ich finde, bei der Liste sieht man schon, dass da auch langsam ein Wandel stattfindet.
Bei unserer Krimi-Bestenliste, die neue Ausgabe für den August, ist seit heute da. Hier hat sie uns das Jurymitglied Sonja Hartl vorgestellt. Vielen Dank dafür. Und die ganze Liste steht auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.